wie ihr die Predigt heute erleben werdet. Blendet mal bitte die erste Folie ein. Gleich. Soll ich so lange noch was aus meinem Leben erzählen? Jawohl. Ich weiß nicht, ob man es wirklich sehen kann. Das ist das Thema der heutigen Predigt. Ein Besuch, der alle Vorstellungen sprengt. Jesus zu Gast bei Simon. Und ich steige auch gleich ein in den Predigttext. Und wer mitlesen möchte, der steht in Lukas 7, die Verse 36 bis 50. Lukas 7, die Verse 36 bis 50. Wer gut christlich sozialisiert ist, der kennt die Geschichte in- und auswendig. Einmal wurde Jesus von einem Pharisäer zum Essen eingeladen. Er ging in das Haus dieses Mannes und begab sich an den Tisch. Da kam eine Prostituierte herein, die in der Stadt lebte. Sie hatte erfahren, dass Jesus bei dem Pharisäer eingeladen war. In ihrer Hand trug sie ein Fläschchen mit kostbarem Öl. Die Frau ging zu Jesus, kniete bei ihm nieder und weinte so sehr, dass seine Füße von ihren Tränen nass wurden. Mit ihrem Haar trocknete sie die Füße, küsste sie und goss das Öl darüber. Der Pharisäer hatte das alles beobachtet und dachte: Wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, dann müsste er doch wissen, was für eine Frau ihn da berührt. Sie ist schließlich eine stadtbekannte Hure. Simon, ich will dir etwas erzählen, unterbrach ihn Jesus in seinen Gedanken. Ja, ich höre zu, Lehrer, antwortete Simon. Ein Geldverleiher hatte zwei Leuten Geld geliehen. Der eine Mann schuldete ihm 500 Silberstücke, der andere 50. Weil sie das Geld aber nicht zurückzahlen konnten, schenkte er es beiden. Welcher der beiden Männer wird ihm nun am meisten dankbar sein? Simon antwortete: Bestimmt der, dem er die größere Schuld erlassen hat. Du hast recht, bestätigte ihm Jesus. Da wandte er sich der Frau zu und sagte zu Simon: Sieh diese Frau an. Ich kam in dein Haus und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben, aber sie hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mich nicht mit einem Kuss gegrüßt, aber seit ich hier bin, hat diese Frau gar nicht mehr aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht mit Öl gesalbt, während sie dieses kostbare Öl sogar über meine Füße gegossen hat. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind ihr vergeben und darum hat sie mir so viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Zu der Frau sagte Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Da tuschelten die anderen Gäste untereinander. Was ist das für ein Mensch? Er vergibt sogar Sünden. Jesus aber sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Wenn ich in eure Gesichter schaue, dann sehe ich, dass die Geschichte von Simon euch genauso vom Hocker reißt wie der Wetterbericht am Ende von den Nachrichten. Und keine Angst, also mir ging es bisher genauso. Aber wenn wir uns mal die Mühe machen, diese Geschichte zu analysieren und so richtig in sie einzutauchen, dann werden wir aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Denn dann wird uns einmal bewusst werden, was für eine hammermäßige Geschichte uns hier der gute Lukas erzählt. Und ich bin mir sicher, wenn wir selbst diese Geschichte live und in Farbe erlebt hätten, Alter, wenn wir dort Gäste gewesen wären, wir hätten noch wochenlang etwas zu erzählen gehabt. Damit wenigstens so ein klein bisschen davon rüberkommt, damit wir wenigstens ein klein wenig ein Gefühl dafür bekommen, von was wir hier gerade Ohrenzeugen wurden, nehme ich euch mal mit in dieses Erlebnis. Die Begegnung, die dem Gleichnis ihren Rahmen gibt, hat drei Hauptdarsteller. Es gibt einmal Jesus, Simon und die namenlose Frau. Und diese drei Personen mal genauer unter die Lupe zu nehmen, lohnt sich richtig. Denn diese drei Personen erzählen uns mindestens genauso viel wie das Gleichnis vom Schuldner selbst. Und vielleicht finden wir uns sogar bei einem von ihnen wieder. Übrigens, wer sich nachher bei Jesus wiederfindet von euch, der kann nachher zu mir kommen, der kriegt einen Orden. Ja? Ich beginne mal mit dem Gastgeber. Simon, der, wie wir aus dem Text erfahren, ein Pharisäer ist. Also ich muss zu meiner eigenen Schande zugeben, dass ich von dieser Menschengruppe eine sehr holzschnittartige Vorstellung gehabt habe. Und vielleicht geht es euch ja ähnlich. Also wenn ich das Wort Pharisäer in der Bibel lese, dann verbinde ich das automatisch mit ereifernden und machtbesessenen Religionsführern. Pharisäer geben in unseren biblischen Geschichten immer ideale Bösewichte ab. Bösewichte mit falschen Zielen und Motiven. Und ich glaube, zu diesem schrägen Bild hat meine einseitige und christlich sozialisierte Prägung sehr beigetragen. Aber mit diesem holzschnittartigen Vorurteil, das wir oft von diesen Personengruppe haben, tun wir ihr eigentlich Unrecht. Denn Pharisäer waren keine beruflichen Theologen oder Schriftgelehrten, so wie ich mir das bis jetzt immer vorgestellt habe. Nein, Pharisäer waren im damaligen Judentum eine Laienbewegung. Eine Laienbewegung, die den jüdischen Glauben wiederbeleben wollte. Also quasi eine Bewegung für entschiedenes Judentum. Also so wie wir heute Bewegungen kennen für entschiedenes Christentum. Es sind also Juden, die ihren Glauben wirklich ernst nehmen wollen. Und mehr noch, sie waren eigentlich eine Erneuerungsbewegung, die das leben wollten, was Luther Jahrhunderte später lehrte, nämlich Semper Reformanda. Also man muss sich immer wieder neu reformieren. Und als Reformatoren hatten sie ohne Zweifel eine harte Streitkultur. Und die bekommen wir in den Geschichten unserer Bibel immer präsentiert. Es gab zu den Zeiten Jesu und Galiläo schätzungsweise zwischen 4.000 und 8.000 Pharisäer. Ich weiß nicht, wie es euch ging, also ich hatte immer so die Vorstellung, das war so eine kleine elitäre Schicht von Religionsführern. Hey, weit gefehlt. Und diese Bewegung gab es auch erst 150 Jahre vor Jesus. Dort ist sie zum ersten Mal aufgetaucht. Im Alten Testament findet ihr keinen einzigen Pharisäer. Und als große Laienbewegung standen die Pharisäer alle auch im Berufsleben. Denn wie gesagt, Pharisäer war kein Berufsstand, sondern eine Bewegung. Und die meisten von ihnen waren Händler oder Handwerker und gehörten zur Masse, so wie du und ich, zur Mittelschicht der Gesellschaft. Also eigentlich ganz normale, religiös engagierte Menschen. Und dieser Simon als entschiedener Jude lebte in Kapernaum. Das war eine Stadt, die hatte damals so um die 1200, 1600 Einwohner. Und er scheint, also für mich zumindest, ein sehr aufgeschlossener Mann zu sein. Er will nämlich Jesus wirklich kennenlernen. Denn in dem Selbstgespräch der Erzählung legt er uns seine Beweggründe dar. Er sagt sich, wenn Jesus wirklich ein Prophet wäre. Man muss dazu wissen, dass die Pharisäer eigentlich der Meinung waren, dass das Prophetentum erloschen sei. Sie rechneten eigentlich nur noch mit dem letzten endzeitlichen Propheten. Und Simon wollte wissen, ob Jesus dieser Prophet oder wenigstens generell ein Prophet ist. Ganz offen, ehrlich und neugierig. Und dazu hat er ihn zu sich eingeladen. Jemanden einladen. Also wir haben heute dazu eine ganz andere Vorstellung wie früher. Also wisst ihr, was eine Einladung zu dieser Zeit bedeutete, das können wir uns heutzutage kaum noch vorstellen. Eine Einladung im Orient ist immer eine Ehrensache. Denn du hattest, um jemanden kennenzulernen, und wenn du jemanden kennenlernen wolltest, keine andere Wahl, als ihn zu dir nach Hause einzuladen. Denn es gab zur Zeit Jesu keine gemütliche Eckkneipen oder Gasthäuser oder Restaurants, wo man sich einfach mal so treffen konnte, um so die ersten Kontakte zu knüpfen, um sich zum ersten Mal abzuklopfen. Und das ist interessant. Es gab zwar schon Wirtshäuser, aber das waren verruchte Stätten mit Prostitution, Glücksspiel und Alkohol. Also wie so ein Saloon im Wilden Westen. Was es noch mal gab, das waren Karawansereien. Was ein Wort, Karawansereien. Aber die waren, wie ihr Name schon sagt, nur für durchziehende Reisende und Karawanen. Und also ich finde, dieser bibelwissenschaftliche Fakt wirft, by the way, so nebenbei gesagt, auch mal nochmal ein ganz neues Licht auf Jesu Geburtsstätte. Aber das nur am Rande. Also wie gesagt, war eine solche Einladung schon was Besonderes. Und Ausgrabungen des antiken Kapernaums machen diese Einladung noch bedeutender. Denn die Häuser in Kapernaum sind alle im sogenannten insularen Stil gebaut gewesen. Insular bedeutet, dass sich die Häuser alle ringsrum um einen gemeinsamen Innenhof reihten. Also die Verwandtschaft und die Eingeheirateten, er ist gerade nicht da, bauten ihre Häuser also rings um einen gemeinsamen Innenhof. Robert, hast du so einen großen? Also fast ein saarländischer Baustil. Ihr wisst, ihr kennt den Heiratsantrag vom Saarländer? Du, ich baue bei deinen Eltern an. Ja, das ist der saarländische Heiratsantrag. Also wenn du in solch einer Umgebung jemanden einlädst, bekommen das gleich 40 bis 50 Leute mit. Das war also fast schon eine halb öffentliche Angelegenheit. Wir sehen also, Simon, der Anhänger dieser jüdischen Erneuerungsbewegung, ist ein aufgeschlossener Mann gewesen. Ohne Scheu und mit einem echten Interesse. Nico, du hast was verpasst. Dann war da Jesus als Gast. Gast zu sein, war in der kurzen Zeit von Jesus öffentlichen Wirkens eigentlich der Dauerzustand. Jesus war in dieser Zeit eigentlich immer nur unterwegs und dadurch auch sehr oft Gast. Und er ließ sich gerne einladen, auch von Sündern und Zöllnern und auch von kritischen Reformatoren. Wenn wir ein Jesus-Charakter sein wollen, dann müssen wir kontaktfreudig sein und offen. Denn ein Jesus-Charakter ist ein kontaktfreudiger und offener Charakter. Jesus hat sich auf die Menschen eingelassen, ohne Schubladendenken. Das finde ich echt nachahmenswert. Gast zu sein war also sein Lebensstil. Und so lag er an diesem Abend oder Tag bei Simon zu Tisch. Und plötzlich steht da diese Frau im Haus. Und das, meine Lieben, das wäre der Bild-Zeitung eine riesige Schlagzeile wert. Der Erzähler der Geschichte schreibt hier nämlich, und siehe, auch Jesus gebraucht dieses Wort oft in seinen Reden. Das Wort siehe oder und siehe ist ein orientalisches Stilmittel, die sogenannte orientalische Aufmerksamkeitsformel. Das ist so, wenn wir heute sagen würden, ey, pass auf, Alter, was ich dir jetzt sage, das haut dich von den Socken. Also viel besser wären unsere Bibeln eigentlich übersetzt, wenn man Folgendes schreiben würde. Stellt euch mal vor, was da passiert ist. Da kam eine Prostituierte rein, die in der Stadt lebte. Und es ist tatsächlich so, dass diese Frau dort auftauchte, ist auf zweierlei Weise ein Skandal. Erstens, im Orient und im Judentum ist es eigentlich üblich, dass die Geschlechter getrennt voneinander essen. Die Männer waren hier also eigentlich unter sich. Und plötzlich wagt sich diese Frau in den Raum. Das war schon ein Ding der Unmöglichkeit. Ach was sage ich? Das war ein grober Sittenverstoß. Und es kommt noch doller. Es handelt sich ja hier nicht um eine x-beliebige Frau. Nein, sie ist eine stadtbekannte Sünderin. Denn sie verdient ihr Geld mit einem Beruf, der nicht mit der Tora übereinstimmte. Sie ist eine Prostituierte, eine berufsmäßige Sünderin. Berufsmäßige Sünder gab es damals einige. Dazu gehörten auch Zolleinnehmer, Gerber und Geldverleiher. Auch diese wurden als sündige Berufe angesehen. Zolleinnehmer, weil sie sich an der Unterdrückung des jüdischen Volkes durch die Römer beteiligten. Gerber, weil sie ständig mit toten Tieren in Berührung kamen. Und Geldverleiher, weil sie die Notlage von Menschen ausnutzten und auch noch Zinsen nahmen und sich dadurch bereicherten. Und diese Frau war also eine Prostituierte. Es gab damals wie heute zwei Arten von Prostitution. Die Armutsprostitution, und es war und ist auch heute noch der Großteil der Prostitution. Und es gab sogenannte Hetären. Das sind Luxusprostituierte. Schauen wir uns die Frau mal an. So wie es aussieht, verkaufte die Frau aus unserer Geschichte ihren Körper nicht aus Armut heraus. Sie hatte kostbares Öl dabei. Myrrheöl steht in einer Anmerkung. Ein Öl also, das nur in Ägypten hergestellt wird. Und das obendrein auch noch in einem kostbaren Gefäß aufbewahrt wurde. In der Lutherbibel wird dieses Fläschchen wie folgt beschrieben. Es war ein Gefäß aus Alabaster. Also ein Parfüm der allerextremsten Oberklasse in einem luxuriösen Behältnis. Nach heutiger Kaufkraft sind Öl und Behältnis zwischen 1.000 und 3.000 Euro wert. Hey, sowas kaufst du nicht in Kapernaum an der Ecke am Gemischtwarenladen. Dazu musst du schon weit gereist sein, um so einen Luxusartikel heranzukommen. Oder der Amazon-Bote, ja, kam mindestens aus Tiberias oder Caesarea. Also das bringt die Frau einfach mal so mit. Wir können also mit Fug und Recht annehmen, dass diese Frau eine Luxusprostituierte war. Ein Escort-Girl der gehobenen Klasse. Und jetzt mal unter uns Pfarrertöchtern. Escort-Girl der obenen Klasse wirst du nicht, wenn du aussiehst wie ein Sack voll Schrauben und wenn du ein EQ hast von einem Meter Feldweg. Definitiv nein. Wir können also davon ausgehen, dass diese Frau eine richtige Fackel war und mit einem hohen Intellekt dazu. Und diese gepflegte und attraktive, ach komm, nennen wir das Ding beim Namen, diese erotische und gebildete Frau steht auf einmal mitten im Raum. Stellt euch die Situation mal vor. Sie ist jemand, der da definitiv nicht hingehört. Weder als Frau und schon gar nicht als Sünderin. Und sie provoziert allein schon durch ihre Person. Und dann das Dolce, sie sagt kein Wort, kein Ton kommt in dieser Geschichte über ihre Lippen. Hey, das ist nicht nur dreist, das ist an Frechheit und Provokation kaum noch zu überbieten. Die Gäste haben wahrscheinlich die Luft angehalten, was da gerade passiert. Und nicht nur das. Jetzt geht diese erotische Frau auf Jesus zu. Ihre Tränen fallen in ihrer Bewegtheit auf seine Füße und sie knotet auch noch ihr Haar auf, um seine Füße damit zu trocknen. Wir können uns kaum vorstellen, was das für ein Eklat und was das für ein Skandal war. Die Haare zu öffnen, um sie in Anwesenheit von Männern fallen zu lassen. Hey, das ist so, wie wenn sich heute eine Frau die Bluse aufreißt und den BH vom Leib reißt. Wir können uns das nicht vorstellen. Ich glaube, die Gäste, die wussten nicht mehr, wohin sie schauen sollen, ja? Geschweige denn, was sie machen sollen. Stellt euch mal diese Situation vor. Und es kommt noch skurriler. Dann grämt sie Jesus mit diesem sündhaft teuren Asportartikel auch noch ein. Und zwar die Füße. Alter, die Füße, ja? Gesicht oder Haare, das wäre noch in Ordnung. Aber die Füße, Alter, die Dinger, die werden doch gleich wieder dreckig, sobald man aus dem Haus geht. Und dann küsst sie diese auch noch. Eine unfassbare Tat nach der anderen jagt hier die Geschichte. Man muss wissen, dass auch die Etikette des Kusses im Orient streng geregelt ist. Ein Kuss Auf die Wange oder auf den Mund gibt es nur unter sozial Gleichgestellten oder innerhalb der Verwandtschaft. Bist du ein Untergebener, dann küsst du maximal die Hand von deinem Chef. Und jetzt kommt's, nur Pharaonen und Könige bekommen die Füße geküsst. Ein Fußkuss bedeutet, mein Leben gehört dir. Ich bin dein Eigentum. Aber auch einem Lebensretter wurden die Füße geküsst, aus Dankbarkeit. Was diese Frau hier tat, ohne auch nur einen Ton zu sagen, war ein Bekenntnis. Ich sage euch, gäbe es in Kapernaum einen Ableger von der Bild-Zeitung, der hätte für Wochen seine Schlagzeilen gehabt. Aber in dieser irren und skandalträchtigen Situation zeigt sich auch, dass unser Simon echt eine coole Socke ist. Hey, um so eine Lage zu retten, da gibt es doch kein Rezept, oder? So eine irre Situation, was willst du da machen? Ja? Als Gastgeber, wenn so etwas geschieht, was macht man? Für so eine peinliche Lage, da gibt es doch keinen Plan F, sage ich jetzt mal. Gut, Simon hätte die Frau einfach rausschmeißen können. Ja? Der Eklat war groß genug, das haben wir gesehen. Der Ruf der Frau eindeutig und es gab genügend Männer im Raum und Diener. Und jeder hätte es wahrscheinlich verstanden. Aber was macht unser Simon? Er wartet ab. Und warum er das tut, das verrät uns der Erzähler von dieser Geschichte, indem er uns an einem Selbstgespräch teilnehmen lässt. Übrigens, an einem Selbstgespräch in der Bibel sollten wir nie einfach so vorbeigehen. Denn wir werden nie näher an einen Menschen und an das, was ihn bewegt, herankommen, wie bei einem Selbstgespräch. Denn in einem Selbstgespräch bist du weder diplomatisch noch politisch korrekt. In einem Selbstgespräch kommt das aus dir heraus, was in dir gärt, was in dir brodelt und was dich bewegt. Und zwar geradeaus, ungefiltert. Letztens kam ich nach der Arbeit nach Hause und blickte wieder auf diesen riesigen Karton, den mein Sohn schon seit Wochen im Flur deponiert hatte. Und der Ärger darüber kam in einem lauten Selbstgespräch aus mir heraus. Was ich erst später bemerkte, war, dass mein Sohn im angrenzenden Bad war und das laute Selbstgespräch ungefiltert mitbekam. Ich kann euch sagen, meine undiplomatischen Äußerungen waren mir höchst notpeinlich. In einem Selbstgespräch ist ein Mensch ganz sich selbst. Und deshalb sollten wir in der Bibel an einem Selbstgespräch nie vorbeigehen. Und so ist es auch bei Simon. Durch sein Selbstgespräch kommen wir ganz nah an ihn heran und sehen, was ihn in seinem Innersten bewegt. Und Simon ist beeindruckend. Nicht der kleinste Ärger über diese ungeheure und unsittliche Situation kommt ihm vor. Kein Entsetzen oder Empörung keimt ihm auf. Nein, nichts. Er hat die Größe und bleibt völlig cool. Nicht nur das. Simon ist so geistesgegenwärtig, dass er merkt, dass er das, was er jetzt schon die ganze Zeit von Herzen wissen wollte, durch diesen Vorfall jetzt eigentlich testen kann, nämlich ob Jesus tatsächlich ein Prophet ist, ob er tatsächlich ein von Gott beauftragter Mann ist. Und plötzlich steht in unserer Geschichte nicht mehr der Auftritt der Frau, sondern das Handeln Jesu im Mittelpunkt. Alles, was jetzt folgte, war der ultimative Lackmustest für Jesus. Und Simon, wie wir erfahren, war schon fast ein bisschen enttäuscht. Denn er dachte sich, hey, wenn dieser Mann doch wirklich ein Prophet wäre, dann müsste er doch wissen, was für eine Frau ihn da berührt. Mensch, sie ist doch schließlich eine stadtbekannte Hure. Simon hatte gehofft, dass Jesus doch jetzt irgendwie so handelt, wie es seiner Vorstellung von Gut und Böse, von Recht und Unrecht, von Sünde und Gerechtigkeit entspricht und die Frau fortjagt. Und er fragt sich jetzt enttäuscht, wie sich Jesus das alles gefallen lassen kann, wenn er doch eigentlich wissen müsste, was das für eine sündige Frau ist. Und er kommt zu dem Schluss, dass Jesus definitiv diese Frau gar nicht kennen kann, dass er nicht in ihr Herz schauen kann und dass er damit nie und nimmer ein Prophet ist, geschweige denn der Sohn Gottes. Dass Jesus diese Frau womöglich sehr wohl kennt und sie vielleicht gerade darum gewähren lässt, diese Möglichkeit kommt in seiner Vorstellung von Sünde und Gerechtigkeit gar nicht vor. Diese Möglichkeit steht vollkommen aus seinem Blickwinkel. Und dann handelt Jesus und erzählt ein Gleichnis. Jesus ist clever. Indem Jesus hier zu einem Gleichnis greift, indem er keine von den anwesenden Personen hier direkt anspricht, schafft Jesus Abstand zum Geschehen und gibt allen die Chance, sich zu reflektieren, ohne dabei das Gesicht zu verlieren. Und Jesus hofft damit, Simon zu gewinnen. Simon, ich möchte dir etwas sagen, spricht Jesus. Übrigens, jetzt nicht zurücklehnen hier, ja, auch nicht draußen an den Fernsehgeräten auf der Couch, ja, denn wir sind keine stillen Beobachter, die wie so eine Jury, ja, schön von außen die Handelnden betrachtet und dann ein Urteil über sie abgibt. Nee, nee. Jesus hofft nämlich damit, auch dich und mich zu gewinnen. Übrigens schon im Voraus, falls ihr euch Simon eher zuordnet, hier kommt noch eine ganz feine Charaktereigenschaft von Simon zum Vorschein. Als Jesus ankündigte, ihm etwas zu erzählen zu wollen, da antwortet er ihm, ja, ich höre zu, Lehrer. Lehrer. Als ob er nicht gerade eben noch ernsthaft sich gefragt hat, ob dieser Jesus vielleicht nicht nichts anderes ist als ein Hochstapler. Obwohl diese Frage für ihn schon beantwortet zu sein scheint, hat Simon den Anstand, den Gast, den er eingeladen hat, nicht zu demontieren und ihn der Lächerlichkeit preiszugeben. Das spricht, finde ich, auch für den feinen Charakter von diesem Mann. Jesus fing also an zu erzählen. Simon, ein Geldverleiher hatte zwei Leuten Geld geliehen. Der eine Mann schuldete ihm 500 Silberstücke, der andere 50. Weil sie das Geld aber nicht zurückzahlen konnten, schenkte er es beiden. Welcher der beiden Männer wird ihm nun am meisten dankbar sein? Ich bin mir sicher, Simon verstand sehr schnell, dass Jesus hier ihn und die Frau im Blick hatte. Und ihm wurde wahrscheinlich auch ziemlich schnell klar, wer in dem Gleichnis war. Aber dass das Gleichnis ausgerechnet bei einem Geldverleiher spielen musste, dass Jesus hier ausgerechnet einen sündigen Geldverleiher als eine Figur wählt, die Gott darstellen soll. Ey, das ist schon ein Stück. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal in dieser Geschichte aufgefallen ist. Jesus wählt hier einen sündig angesehenen Beruf, um sich und seine Definition von Gerechtigkeit zu erklären. Er wählt einen Geldverleiher, um das zu verdeutlichen, was ihn und seinen Vater dazu bewegt, den Menschen zu vergeben und sich ihnen ganz hinzugeben. Überlegt mal selbst, was das für unsere Vorstellung von Sünde bedeuten könnte, dass Jesus sich hier einer solchen Figur bedient. Vielleicht wählte Jesus den Geldverleiher auch, weil Simon und auch viele von uns heute noch Gott gerne so sehen würden. Als jemanden von knallharter und kalter Gerechtigkeit. Und was soll ich sagen? Das ist auch so. Ja, so ist Gott. Gott ist wie ein Geldverleiher. Knallhart und gerecht. Hier geht es Jesus tatsächlich um eine todernste Sache. Hier geht es um Schuld und was daraus folgt. Wer sich bei einem Geldverleiher verschuldet, der weiß genau, wie die Regeln sind. Das Geld zahlst du zurück oder du wirst bestraft. Jesus wählt hier einen Vergleich aus der knallharten Finanzwelt, weil in der Finanzwelt nur die Fakten zählen. In der Finanzwelt ist Schluss mit lustig. Da wird aufgerechnet und am Schluss wird abgerechnet. Wie im Gericht Gottes. Genau darum wählt Jesus in seinem Vergleich nicht diesen Berufsstand. Und wie im Gericht wird auch hier die Höhe der Schuld ganz klar benannt. Der eine schuldete ihm 50 Silberstücke, der andere schuldete ihm 500 Silberstücke. Ein Silberstück oder ein Denar, je nach der Übersetzung, die ihr habt, ist heute umgerechnet ein Tageslohn. Also der eine schuldete ihm 2 Monatsgehälter, der andere schuldete ihm 20 Monatsgehälter. Simon wird sehr schnell verstanden haben, dass er wohl der Mann mit den 50 Silberstücken und die Frau der Mann mit den 500 Silberstücken war. Das ist immerhin ein 10-facher Unterschied. Und ich kann mir vorstellen, Simon konnte damit leben. Ja? Immerhin war er 10-mal besser als die Frau. Dieser Unterschied ist auch nicht unbedeutend. Es ist definitiv ein Unterschied, ob ein Mensch ein Leben lang versucht, so gut wie möglich nach Gottes Geboten zu leben, oder ob er sich keinen Deut darum schert. Gott sieht diesen Unterschied. Da machen wir uns bitte nichts vor. Aber was macht der Geldverleiher am Ende mit diesem 10-fachen Unterschied? Er macht daraus eine Lappalie. Und jetzt müssen wir ganz genau und tief in das Gleichnis hineinschauen, um herauszubekommen, warum er das tut. Und der Geldverleiher in der Geschichte verrät es uns, weil sie beide das Geld nicht zurückzahlen konnten, schenkte er es beiden. Vielleicht bist du jetzt genauso vor den Kopf gestoßen wie Simon. Kein Geldverleiher würde doch so reagieren wie der Geldverleiher aus diesem Gleichnis. Der ist ja vollkommen aus der Art geschlagen. Ja? So stellt sich doch kein Mensch einen gerechten Geldverleiher vor. Der hat doch einen Ruf zu verlieren. Den nimmt doch keiner mehr ernst, wenn er die Schulden einfach erlässt. Da muss doch jeder denken, was ein gutmütiger Trottel. Stellen wir uns so Gerechtigkeit vor? Und trotzdem, dieser Geldverleiher, dieser Gott handelt all unserem Gerechtigkeitsempfinden zuwider und schenkt ihnen ihre Schulden. Und warum? Weil sie beide das Geld nicht zurückzahlen konnten. Das griechische Verb, das hier für den Begriff schenken benutzt wird, ist die herzlichste Form. Das bedeutet nicht nur irgendjemand etwas erlassen oder irgendjemand irgendwas zu geben. Nein, es bedeutet irgendjemand oder demjenigen etwas von ganzem Herzen zu schenken und zu geben. Dieser Geldverleiher besteht nicht auf seinem Recht. Wenn es um Gerechtigkeit und vor allem wenn es um seinen Ruf gehen würde, dann hätte er beide in den Schuldturm sperren müssen, bis die Schulden irgendwie beglichen sind. Aber dieser Geldverleiher besteht nicht auf seinem Recht. Und das ist unverdiente Gnade, die uns allen widerfährt. Wie stehen nach diesem Ereignis diese drei Personen aus diesem Gleichnis jetzt wohl zueinander? Ich kann mir vorstellen, am Anfang hatte der mit den wenigen Schulden wahrscheinlich noch einigermaßen ein gutes Gefühl gegenüber dem Geldverleiher. War doch seine Schuld nicht so groß, ja, und irgendwie war man doch stolz drauf, dass es nicht so viel ist und man dachte, Mensch, irgendwie kriege ich das doch noch abgearbeitet und zurückgezahlt. Der andere, der hätte wohl am liebsten einen riesen Bogen um diesen Geldverleiher gemacht. So groß seine Schuld, so unmöglich die Chance, hier noch irgendetwas zu begleichen. Wie mag wohl ihr Verhältnis zueinander sein, jetzt nachdem beide so viel Gnade gefunden hatten und beide der eigentlich gerechten, unausweichlichen und vorgesehenen Strafe entgangen sind. Jetzt, nachdem beide so viel unverdiente Gnade statt Gerechtigkeit erfahren haben. Ich überlasse es euch, ihr dürft es euch selbst ausdenken, was diese befreiende und entlastende Tat des Geldverleihers bei den beiden wohl angerichtet hat und wie ihr aller Verhältnis danach jetzt wohl zueinander war. Denn letztendlich gibt es unter dem Strich nur zwei Sorte von Menschen. Wir alle sind zahlungsunfähig und wir alle sind Beschenkte. Und damit das erst möglich wird, muss es irgendeinen geben, der weder auf sein Recht und die ihm zustehende Gerechtigkeit steht, noch auf die dafür vorgesehene Strafe pocht. Und warum? Weil wir alle das Geld nicht zurückzahlen können. In diesem Gleichnis erzählt uns Jesus von einer Realität. Eine Realität entgegenkommender Liebe. Eine Realität, die über Bitten und Verstehen hinausgeht. Eine Realität, die aber befreit und die in Dankbarkeit zueinander führt. Das versteht Jesus unter Reich Gottes. Anschließend wendet sich Jesus wieder Simon zu und fragt ihn: Simon, siehst du diese Frau? Ich kam in dein Haus und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben, aber sie hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mich nicht mit einem Kuss begrüßt, aber seit ich hier bin, hat diese Frau gar nicht mehr aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht mit Öl gesalbt, während sie dieses kostbare Öl sogar über meine Füße gegossen hat. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind ihr vergeben. Darum hat sie mir so viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Jesus bekennt sich hier vor allen Anwesenden zu dieser Frau und zeigt Simon den wesentlichen Unterschied zwischen ihm und ihr. Und der wesentliche Unterschied, den Jesus hier aufzeigt, lag nicht in dem fast tadellosen Leben von Simon, das er hundertprozentig geführt hat, und dem sündigen Leben der Frau. Der Unterschied lag auch nicht an der Höhe der Schuld. Der Unterschied, der für Jesus die einzige Bedeutung hatte, lag einzig und allein in der Art der Begegnung. Und dabei ist es wichtig zu wissen, dass Simon als Gastgeber hier nichts Falsches getan hat. Denn schauen wir mal an, was Jesus zur Sprache bringt. Jesus sagt zu ihm: Ich kam in dein Haus und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Aber sie hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen und mit ihrem Haar getrocknet. Ganz ehrlich, warum auch? Warum sollte Simon das tun? Was Jesus hier anspricht, ist überhaupt nicht Sitte. Füße wurden nur gewaschen, wenn du von einer langen Reise kamst. Und wenn, dann wurden die Füße von den Dienern des Hauses gewaschen oder du hast sie dir gefälligst selbst gewaschen. Keinem der eingeladenen Gäste an diesem Abend sind die Füße gewaschen worden. Wir haben Simons feinen Charakter kennengelernt. Hier wurde keine Etikette gebrochen. Überhaupt nicht. Warum sollte Simon also Jesus die Füße waschen? Das ist gar nicht vorgesehen. Auch die zweite Aussage von Jesus: Du hast mich nicht mit einem Kuss begrüßt, aber seit ich hier bin, hört diese Frau nicht auf, meine Füße zu küssen. Ja, wieso denn? Warum sollte Simon Jesus küssen? Die Etikette des Kusses habe ich euch vorhin erläutert. Es gab hier keinen Grund dazu. Und dann die letzte Aussage: Du hast meinen Kopf nicht mit Öl gesalbt, während sie dieses kostbare Öl sogar über meine Füße gegossen hat. Ja, warum? Warum soll Simon Jesus das Haupt salben? Keinem der Gäste an diesem Abend wurde das Haupt gesalbt. Einer Person wurde nur zu einem ganz bestimmten Zweck das Haupt gesalbt, nämlich entweder um ihn zu krönen als König oder als Erbauer zu salben oder sonst irgendwas. Aber doch nicht bei einem Gast. Simon war ihr also nicht unhöflich oder hat irgendeine Etikette verletzt, nein, oder hat irgendwas unterlassen, was üblich gewesen war, wäre, auf keinen Fall. Aber sind wir mal ganz ehrlich, das war zumindest immer meine Reaktion auf diesen Text. Dieser schlimme, böse Pharisäer macht lauter schlimme Sachen und Unterlassungssünden. Schafscheiß. Das ist so eine typische Reaktion von christlicher Soziation mit dicken Scheuklappen links und rechts. Nein, Jesus legt den Fokus auf ganz was anderes. Mit dieser Auflistung stellt Jesus nämlich den wesentlichen Unterschied zwischen Simon und der Frau heraus. Und der ist der folgende. Simon macht lediglich das Nötigste. Und ich bitte nochmal, das dürfen wir nicht als Vorwurf von Jesus an ihn verstehen. Aber anhand von dem Handeln von dieser Frau zeigt Jesus, zu welchem Handeln Gottes Erkenntnis und erfahrene Gnade führen kann. Und ich muss mich hier echt selbst fragen, bin ich eigentlich viel anders als dieser Simon? Tun wir als Christen nicht oft auch nur das Nötigste? Mitarbeit in wenigstens einer Gruppe? Ja, hier und da vielleicht mal einen Arbeitsansatz und ein bisschen spenden. Hey, vielleicht bist du sogar echt ein toller Typ und spendest sogar 10% von deinem Einkommen. Schon das ist ja für viele eine Herausforderung. Ja. Aber auch das ist nur das Mindeste. Machen wir nicht auch oft nur das Allernötigste? Das, was man als gutes Gemeindemitglied und als guter Christ halt so macht? Jesus erklärt uns hier allen den wesentlichen Unterschied und macht uns diese Sünderin zum Vorbild. Wenn wir tatsächlich von Gott ergriffen wären, dann würden wir Dinge tun, die über die Etikette und das normale Erwarten hinausgehen würden. Ich frage mich ehrlich, wann ich zum letzten Mal was getan habe, was über meine christliche Etikette hinausging. Wann war mir Jesus zum letzten Mal wichtiger als mein Geld? Wann war mir Jesus zum letzten Mal wichtiger als mein Ruf? Wann war meine Liebe zu ihm größer als meine Bequemlichkeit? Wann habe ich eigentlich zum letzten Mal sein Haupt mit Öl gesalbt und Jesus die Füße geküsst und seinen Weg für mich und seinen Herrschaftsanspruch über mich und mein Leben über meine eigenen Vorstellungen gestellt? Wem bin ich eigentlich näher? Simon oder dieser Frau? Diese Frau muss Jesus vorher schon mal irgendwo begegnet sein. Und in dieser Begegnung muss diese Frau gespürt haben, dass Jesus sie in keinster Weise missachtet, sondern dass er seine Freude an ihr hat und zu ihr ein Ja hat. Trotz ihrer Biografie, trotz ihrer momentanen Umstände. Und in dieser Frau lebt die Dankbarkeit über diese unverdiente, erlebte Gnade und die unverdiente Liebe Jesus zu ihr. Und in dieser Liebe, dieser Dankbarkeit, schenkt sie auf ihre Weise ihren Ausdruck. Dankbarkeit oder dankbar zu sein, das ist das eine. Diesen Dank aber auch zum Ausdruck zu bringen, das ist das andere. Diese Frau hat gespürt, dass Gottes Gerechtigkeit keine Strafe ist, sondern Erlösung. Weil die Gerechtigkeit Gottes einen Ursprung hat, einen anderen Ursprung hat, als der unvollkommene menschliche Versuch, Gerechtigkeit zu praktizieren. Denn unsere immer wieder vom Gesetz ausgehende Gerechtigkeit führt unweigerlich zur Strafe. Die aber von der Liebe ausgehende Gerechtigkeit Gottes führt zur Erlösung. Die vom Gesetz gehende, ausgehende Gerechtigkeit ist Strafe. Die von der Liebe ausgehende Gerechtigkeit ist Erlösung. Und auch wenn Jesus uns wohl allen hier einen Spiegel vorhält, ist es keine Anklage. Jesus will, dass du weißt, dass er dich in keinster Weise missachtet, sondern dass er seine Freude an dir hat und zu dir ein Ja hat. Trotz deiner Biografie, trotz deiner momentanen Umstände. Und auch wenn wir nur das Nötigste machen, Jesus klagt uns hier nicht an. Er zeigt uns nur, wie befreiend seine erfahrbare Liebe ist, wenn wir uns darauf einlassen. Und das Wichtigste ist, was er uns sagen möchte, ist, dass seine Liebe und sein Interesse an dir so groß ist, dass er auf sein Recht verzichtet und dir von ganzem Herzen vergibt. Was wir aus all dem machen, legt er ganz allein in deine und meine Hand. Amen.